umbauen, dass es zu mir passt. Ja, es ist Faschingssonntag und nein, dies ist keine Büttenrede. Ich finde es toll, dass wir jetzt gerade an diesem Sonntag als Bekenntnis miteinander Abendmahl feiern, wo die Welt draußen verzweifelt glücklich sein muss. Und deswegen freue ich mich auch drauf auf euch. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ja, was sehen wir? Einen schönen jungen Mann, vornehm angezogen, eine hübsche Lady, vielleicht auf dem Weg zum Gottesdienst und ein noch schöneres Auto. Und wen es interessiert, es ist ein Dodge Model 30 vom Jahr 1916, längst vergangene Zeiten. Ich finde es übrigens ein tolles Bild, wie dieser junge Mann seiner, ich sage jetzt mal, Angebeteten die Tür aufhält. Zu meiner Zeit in der Bibelschule, Daniel und der Paul, die werden es auch noch wissen, hat man das Fach Etikette gehabt. Und wir mussten dort lernen, einmal wie man richtig isst am Tisch, zum anderen wie man sich gegenüber einer jungen Frau oder einer Dame oder einer Frau generell verhält, ihr in den Mantel hilft, ihr die Tür aufhält, einfach um dem schwächeren Geschlecht die Ehre zu erweisen. Sowas lernt man auch an der Bibelschule und ich fand es gar nicht so schlecht. Sowas könnte man bei uns in der Gemeinde auch öfters mal wieder sehen. Aber keine Angst, ich werde euch keine Predigt über Etikette und schon gar nicht über Autos halten, sondern ich bin drauf gestolpert in der Vorbereitung, als ich diese eine Folie, die ich jetzt nachher gleich zeigen werde, als ich die gesehen habe, dann habe ich gedacht, ja, das könnte man auch mal betrachten in einer Predigt. Es ist ein wunderschönes Auto, zwei wunderschöne, hübsche, junge Menschen, die sich richtig anstrahlen. Das war einst. Und ich glaube, ihr werdet jetzt gleich damit rechnen, was jetzt kommt. Was passiert nämlich jetzt? Ich habe mich gefragt, was ist in der Zwischenzeit passiert? Der Zahn der Zeit hat an diesem Auto genagt. Wir sehen nichts mehr von diesen jungen, fröhlichen Menschen. Wir sehen nur noch ein altes Schrottauto. Und ich habe mich gefragt, was hat dazu geführt, dass dieses passiert ist, dass diese alte Kiste jetzt hier verwahrlost rumliegt, nicht mehr zu benutzen ist. Was ist passiert? Und ich habe dann einen Gedanken gehabt, ja, so könnte es eigentlich auch gewesen sein. Wie gesagt, keine Predigt über Autos, aber Predigt über den Zweifel. Wenn der Zweifel an der Seele nagt, wenn der Zweifel an unserem Glauben nagt, dann kann sowas schon mal vorkommen. Ich habe einen ersten Punkt herausgesucht, das ist ein bisschen jetzt schlecht rübergekommen, sehe ich gerade. Wenn der Zweifel an der Seele nagt, erster Punkt, Zweifel, ein treuer, aber unangenehmer Begleiter in unserem Leben. Ich sage jetzt mal, Zweifel ist nicht per se schlecht. Wir brauchen den Zweifel in unserem Leben, um existieren zu können. Wie viele Vertreter schwatzen uns irgendwelche Dinge auf, und wir meinen, wir müssen das haben und erleben dann eine Woche später, dass dieses Produkt, das wir gekauft haben, gerade einfach Schrott ist. Viele Dinge in unserem Leben lassen sich nur regeln, wenn man zweifelt. Und dann fallen solche Stichworte, da bin ich mir nicht ganz sicher, ist das wirklich so? Ich weiß nicht recht. Kann das wirklich sein? Sie liebt mich oder er liebt mich nicht? Ja, was denn nun? Liebt sie mich Wir können jetzt hier das Spielchen treiben mit den Gänseblümchen. Wir zupfen ein Blatt nach dem anderen ab und immer wieder eine Frage, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Und am Schluss bleibt eins übrig, das zupfen wir weg und dann liebt sie mich nicht. Sich auf ein Gänseblümchen zu verlassen, ist in meinen Augen ein bisschen, naja, nicht gerade aussagekräftig über die Beziehung. Wie finde ich es heraus, ob diese Beziehung wirklich zustande kommt? Ich muss mich selber fragen, muss vielleicht den Gegenüber fragen, liebst du mich? Möchtest du den Weg mit mir gehen? Also Zweifel ist etwas, was unseren Alltag begleitet. Zweifel ist etwas Wichtiges. Zweifel ist aber auch etwas, was uns sehr unangenehm aufschlagen kann. Zweifel kann, wenn Zweifel zur Verzweiflung wird, in Misstrauen, in Abneigung, auch bis zum Hass durchschlagen. Und wer hat es nicht schon erlebt in unseren Beziehungen? Die meisten sind ja von uns verheiratet. Da hat man sich mal wirklich glatt missverstanden. Und kann dieses Vertrauen jetzt wieder aufgebaut werden? Wie geht ihr damit um? Eigentlich hätte ich jetzt hier das Mikrofon durch die Reihen gehen lassen sollen. Mit der Frage, wie geht ihr damit um, wenn ihr aneinander gezweifelt habt? Ist doch alles schon mal vorgekommen, oder? Wer hat es noch nicht erlebt? Hände hoch. Ihr braucht euch nicht zu outen. Es war nur eine rhetorische Frage. Aber es ist doch so. Wir sind als Menschen einerseits vom Zweifel geplagt, wo er uns zu schaffen macht, wo wir unsere Beziehungen zueinander von Zweifel, Hass, Misstrauen geprägt ist. Uns kommt manchmal ganz fromm daher, auch so, ich weiß nicht recht, ob das der Richtige ist. In der Gemeinde ist es ja genauso. Es sind ja die einzigsten in der Gemeindeleitung, die keine Ahnung von Gemeindeleitung haben, die sitzen in der Gemeindeleitung, denken wir. Oder die Mitarbeiter in der Kinderstunde, keiner hat weniger Ahnung von Kindern als die Mitarbeiter in der Kinderschule. Wir zweifeln an uns selbst, aber ganz besonders und am liebsten an unserem Nächsten. Ich möchte mit euch in diesem ersten Punkt ein paar Chefzweifler nennen. Schauen wir in die Bibel hinein, ein paar Stichworte. Es gibt einen ganz besonderen und den kennt ihr alle, der Petrus. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Mir gefällt dieser Kerl. Irgendwie hat er immer wieder dann im richtigen Moment den Mund auf, wenn es um was zu erleben gilt. Da ist doch die ganze Mannschaft in einem Boot. Sie rudern gegen den Sturm an. Die Wellen schlagen bald ins Boot hinein. Das Boot wird bald untergehen. Und dann kommt Jesus auf diesem See ihnen entgegen. Und sie reiben sich natürlich die Augen. Was ist denn das? Was kommt uns denn da? Ist das ein Gespenst? Ist das wirklich so? Und der Petrus muss erleben, das ist wirklich der Herr. Jesus Christus kommt ihnen auf den Wellen entgegen. Und was macht der Kerl? Natürlich, Herr, ich will als erstes auf das Wasser raus. Und mir gefällt es so, wie Jesus mit ihm umgeht und ihm einfach sagt, komm, probier's. Den Mut haben die anderen nicht gehabt, aber der Petrus hat's gehabt. Und da steigt Petrus aus dem Boot, geht auf dem Wasser auf Jesus zu. Aber als er merkt, dass da, hoppla, ich stehe ja nicht auf dem Fußboden, ich stehe ja auf dem Wasser. Und um mich herum der Wind und die Wellen, und was passiert? Er geht unter. Und wie geht Jesus jetzt mit ihm um? Er bekommt Angst mit diesem ängstlichen Kerl. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Und sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Bevor er untergeht, ist immer noch die Hand von Jesus, die ihn hält. Und was sagt er jetzt zu ihm? Du Kleingläubiger, sagt er, warum hast du gezweifelt. Also es geht dem Petrus nicht besser wie uns. Wie oft haben wir in unserem Leben, in unseren Lebensstürmen schon Dinge erlebt, wo wir gemeint haben, jetzt gehen wir unter und haben keinen Boden, keinen festen Boden unter unseren Füßen gehabt. Und dann befinden wir uns in bester Gesellschaft mit dem Petrus. Aber die Reaktion von Jesus selber ist immer wieder gigantisch. Er hält uns. Die Hand kann gar nicht so schnell untergehen, wie er uns fängt. Aber er rügt den Kleinglauben von Petrus. Er rügt auch unseren Kleinglauben, mit dem wir immer wieder dieses Vertrauen des Gottes, das Jesus uns entgegenbringt und wir so oft erlebt haben, dass er uns hilft, dass wir an diesen Glauben gar nicht mehr uns erinnern. Du Kleingläubiger, sagt er, warum hast du gezweifelt? Noch einen. Gibt es noch einen, der zweifelt? Ist euch einen bekannt? Genau richtig. Wie bestellt das Stichwort der Thomas? Also einen größeren Zweifler kann es ja fast nicht geben. Thomas, auch der Zwilling genannt, wahrscheinlich sind da zwei einzelne Brüder, die sich wahrscheinlich auf den Knopf gleichen. Einer der 12 war nicht dabei gewesen. Wo sind wir? Jesus ist auferstanden, er ist von den Toten auferstanden. Die Jünger treffen sich irgendwo, um zusammen zu sein. Und er war nicht dabei, als Jesus an dem einen Abend der Auferstehung bei den Jüngern erschienen ist. Und eben die Jünger sagen zu ihm, Mensch, wir haben Jesus gesehen, er ist nicht mehr tot, er ist auferstanden. Die anderen erzählten ihm, und ich kann mir das vorstellen, das muss im Überschwang der Gefühle gewesen sein, die haben ihm nur so zugeschwärmt. Mensch, das ist wirklich passiert, Jesus lebt. Er ist, glaub's mir doch, glaub's uns doch. Doch Thomas erwidert, erst muss ich die Nagelwunden in seine Hände sehen und mit meinen Fingern berühren und mit meiner Hand in seine durchbohrte Seite legen, vorher glaube ich das keinesfalls. Boah, so viele Zeugen um ihn, so viele Menschen, die Jesus wirklich gesehen und vielleicht auch berührt haben, ich weiß es nicht. Aber für ihn ist es das Wichtigste, glaube ich nicht, das kann es nicht sein. Und vielleicht sitzen wir auch heute Morgen auch wieder hier, wo wir sagen müssen, Mensch Jesus, dich habe ich schon ewig nicht mehr erlebt. Gibt es dich überhaupt noch? Und wenn, dann will ich es erleben. Dann will ich spüren. Dann will ich sehen, dass du wirklich da bist. Das ist doch einfach immer unser inneres Verlangen. Mensch, wenn Jesus doch jetzt heute Morgen da sein könnte. Wenn er jetzt hier an diesem Stuhl sitzen würde, ich glaube, es würde wusch machen und alle wären drumherum. Und er sagt das genau auch diesen Satz zum Thomas. Eine Woche später sind sie wieder zusammen und plötzlich ist Jesus da. Und Jesus sagt genau diesen Satz, komm her, Thomas, komm zu mir, leg deine Hände in meine Wunden. Und er traut sich nicht mehr. Er traut sich nicht mehr, wirklich das zu tun. Jesus wird es ja zulassen, dass er das tun dürfte. Aber er traut sich nicht mehr. Jesus sagt sagt zu ihm, selig, dass du glaubst, weil du mich gesehen hast. Aber sollen noch mehr andere noch mehr glücklicher werden, noch mehr glücklicher sein, die mich gar nicht gesehen haben. Und trotzdem glauben. Und in der Rolle sind wir heute Morgen. Wir können Jesus hier jetzt nicht mehr sehen. Aber Jesus ist gegenwärtig durch seine Zusagen, durch seinen Heiligen Geist. Eigentlich ist Jesus nie weg gewesen. Er ist durch den Heiligen Geist auch heute Morgen hier. Keine Sekunde weniger. Jesus Christus ist da. Und dann gibt es noch einen bekannteren, Johannes, der Täufer, macht auch eine schwere Zeit durch. Er ist verhaftet worden, eine ganz, ganz miese Intrige. der arme Kerl, der Jesus eigentlich angekündigt hat. Eigentlich derjenige, der ihn im Johannesevangelium jetzt ja ganz deutlich beschrieben, eben ihn ankündigt als den kommenden Messias. Und wie geht es dem Johannes? Er sagt, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Ihr seht, selbst dieser Mann, dieser Prophet, der in unglaublicher Weise von Gott gebraucht wurde, wo Menschen sich taufen haben lassen im Jordan, selbst dieser Mann hat Zweifel. Selbst dieser Mann erlebt im Gefängnis innere Anfechtungen. Ich weiß nicht, ob ihr es richtig lesen könnt. Bei mir ist da vorne ist es besser als hier auf der Folie, an der Leinwand. Der zweite Punkt wäre, Zweifel ist das Urproblem des Menschen. Und ich möchte mit euch an den Anfang der Bibel jetzt gehen. Zweifel ist das Urproblem des Menschen. Und meine Frage wäre, wie sind wir eigentlich geschaffen worden als Menschen von Gott? Wie hat es er beabsichtigt, dass wir funktionieren sollen, dass wir leben sollen? Gott hat uns geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bild. Er hat also nicht irgendwo jetzt in den Spiegel geguckt oder hat sich abfotografiert, hat ein Selfie gemacht. Ah ja, gut, okay, jetzt male ich mal ein Bild, das ist der Mensch. Also diese Bildnissprache betrifft jetzt nicht diese Schöpfung des Menschen. Gott hat uns gemacht nach seinem Wesen, nach seiner Art, offen. Den Menschen so geschaffen in seinem Bild, kommunikativ. Erinnert ihr euch, die sind zu dritt. Die sind immer Gott, der Sohn und der Heilige Geist. Die sind immer auf das Gegenüber hin angelegt. So sind auch wir Menschen auf das Gegenüber hin angelegt. Deswegen möchte Gott, dass wir in der Gemeinde miteinander zusammen sind, als Gegenüber, uns entsprechend zu unterstützen und zu helfen, wo wir können, wo Not ist. So sind wir angelegt. Das ist die Absicht von Gottes Bild, von Gottes Schöpfung für uns. Er schuf sie als Mann und Frau. Und die beiden waren nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Offen, bereit zu geben, sich nicht zu schämen füreinander, voreinander. So hat Gott uns geschaffen. Und was ist passiert? Die Schlange, der Teufel, kommt in diese Beziehung hinein und was sieht sie als erstes? Den Zweifel. Das Urproblem des Menschen ist der Zweifel, sollte Gott wirklich gesagt haben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Sollte Gott gesagt haben? Ist es wirklich so? An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Wenn die Eva an diesem Punkt vielleicht gesagt hätte, vielleicht wäre es dann anders gelaufen, an dem Punkt zu Gott gegangen wäre und sagt, Mensch, da muss ich mal mit dir reden, Gott. So sein wie du. Und wisst ihr, was Gott gesagt hätte? Das ist eine ganz tolle Idee, Eva. Wenn du sein willst wie mir, dann mit mir zusammen. Das ist ja nämlich mein Gedanke. Ich will mit dir zusammen sein und du wirst sein wie ich. Ich und wir beide in Symbiose miteinander. Aber nicht ohne Gott. Und das war das Problem. Eva wollte ohne Gott sein. Und eben diese Verantwortung ist ihnen ja dann zweitens ganz arg nachgegangen. Zweifel zerstören, das wäre der zweite Punkt. Zweifel, das Urproblem des Menschen. Zweifel zerstören Beziehungen zu Gott. Und diese Beziehung konnte nicht mehr funktionieren. Dieses Vertrauen war zerstört. Dieser Zweifel war gesät in das Herz des Menschen. Und seit Eva und seit Adam ist das ein Problem von uns. Wir können uns nicht von dem Zweifel befreien. Wir können nicht sagen, liebt er mich noch, liebt er mich nicht mehr. Ich kann nicht in das Herz des Partners hineinschauen. Das sind Punkte notwendig, die mir diesen Zweifel nehmen. Und das nennt man Vertrauen. Die haben sich angezogen, wie die von der Bundeswehr, wenn es eine Übung gibt, mit irgendwelchen Tarnanzügen und dann hupsen sie in die Büsche rein und verstecken sich dort. Wie lächerlich. Wie lächerlich hocken sie hinten in den Büschen drin und versuchen ihr Handeln und ihr Tun vor Gott zu rechtfertigen. Und so schickte sie der Herr, Gott der Herr, aus dem Garten Eden. Die Beziehung, diese direkte Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott, dem Vater, ist dahin. Muss erst wieder aufgebaut werden. Es gibt einen anderen berühmten Vertreter, wo wir sehen, was eigentlich Zweifel ist im Grunde genommen. Ist eigentlich eine positive Reaktion. Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Also was ist Zweifel? Unglauben. Es ist nicht das kritische Hinterfragen einer bestimmten Sache. Zweifel geht darüber hinaus. Zweifel will Gott nicht vertrauen. Sondern er wurde stark durch den Glauben, das Vertrauen an Gott, an Gottes Wort. Zweifel, das Urproblem des Menschen. Der Jakobusbrief schreibt sehr deutlich, er bitte aber im Glauben, und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Hier ist von einer Die-Psyche die Rede. Von zwei Seelen, die ein Mensch hat, haben kann. Von einer Seele zum anderen wird der Ball hin und her gespielt. Wie im Tischtennis. Geht's da rüber, zack, 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 zack. Und man trifft keine Entscheidung. Ihr kennt auch sicherlich solche Menschen, da geht es ewig, bis der mal eine Entscheidung getroffen hat. Da könnte ich verzweifeln. Ich bin ja eher so einer geprägt, der im Geschäft tagtäglich sind, Dinge zu entscheiden. Ja, du machst das und das wird so und so gemacht. Und nee, wir machen das nicht so, wir machen es anders oder wir machen es dann doch so, wie der Kollege vorgeschlagen hat. Das ist für mich ein Graus, wenn ich so einen Menschen erleben muss. Mit dem kann ich nicht zurechtkommen. Es geht darum, in dieser Sache um Weisheit zu bitten. Und Gott ist jemand, der gerne Weisheit gibt. Wir brauchen nur darum zu bitten, wir brauchen nur darum zu beten. Und dann, ja, sollte Gott gesagt haben, der Helder, hilft er mir nicht, hilft er mir doch nicht. Gott gibt sein Wort, Punkt. Und unser Zweifel zerstört dieses Vertrauen an Gottes Wort. Sollte Gott gesagt haben, heute Morgen. Zweifel zerstört nicht die Beziehung zu Gott, sondern auch unter uns Menschen. Zweifel zerstört Beziehungen, die wir miteinander haben. Und ich brauche euch bloß daran zu erinnern, wie viele Ehen sind schon geschieden in unserer Zeit. Der Zweifel an unserer Beziehung, der Zweifel an dem Vertrauen, das wir uns gegeneinander immer wieder bringen sollen, wollen, wird zerstört. Zweifel an uns selbst, ich glaube, das ist das Schlimmste, was uns passiert. Das Misstrauen, das wir selbst uns selber entgegenbringen, das kann ich nicht, das bringe ich nicht fertig. Das sind Dinge, wo wir Gott selbst in unserem Leben Gott nicht dieses Vertrauen entgegenbringen. Also Zweifel zerstört Beziehungen zu Menschen. Zweifel zerstören auch unser eigenes Leben. Wo Zweifel zur Verzweiflung wird, trifft dies zu. Noch kurz einen dritten Punkt. Zweifel kann aber auch zum Vertrauen werden. Wenn wir diesen Zweifel ersetzen können durch Vertrauen, dann haben wir gewonnen. Und da haben wir gute Beispiele. Selbst Jesus wird angezweifelt. Wisst ihr noch wo? Ganz am Anfang seines Dienstes in der Wüste, was passiert? Da kommen nicht Menschen, da kommt einer, der ganz raffiniert ist. Der es auf die ganz perfideste Art und Weise versucht, Jesus Christus anzuzweifeln. Und das ist ja das immer, was auch uns in unserer Gemeinde geschieht, wenn wir sagen, das bringt der nicht fertig, das traue ich dem nicht zu. Genau auf die Art. Es beginnt einer, Zweifel zu sehen, dass der andere vielleicht daran verzweifelt. Selbst Jesus macht dies durch. Er muss mit dem Zweifel anderer fertig werden. Er muss mit diesem perfiden Plan des Teufels fertig werden, seinen eigenen Dienst nicht zu verleugnen, seine eigene Persönlichkeit nicht zu verleugnen, seinen eigenen Vater nicht zu verleugnen. Und er macht es ganz einfach, ganz einfach. Es gibt keine Diskussion, mit der er sich auf den Teufel einlässt, sondern er sagt nur Schriftworte. Er zitiert nur die Schrift. Er zweifelt also nicht die Bibel an, sondern zitiert aus dem Alten Testament. Was ist das für uns ein Schatz, wenn wir wissen dürfen, selbst Jesus zitiert hier aus dieser Schrift. Und für ihn ist es kein Problem, dieses zu sagen. Und wir machen alles wieder relativ. Ja, das kann man so nicht sagen. Gottes Wort, ja, es ist nur von Menschen geschrieben. Jesus zitiert aus der Heiligen Schrift und für ihn ist sie das Wort Gottes. Ich habe hier auch einen Punkt, wo Jesus selber zweifelt. Die Geschichte kennt ihr in Gethsemane. Und da nahm er Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden und ihn graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Es sind Stunden, die schwärzesten Stunden von Jesus, obwohl er von Anfang an gewusst hat, dass er diesen Weg gehen muss. Aber in seinem Vertrauen zum Vater, als Mensch, das er als Mensch erlebt, hat er diese Verzweiflung gesehen und auch erlebt. Wir haben es jetzt gefeiert im Abendmahl. Wir haben uns daran erinnert, was es Jesus gekostet haben mag. Aber er ist an dieser Verzweiflung nicht verzweifelt, sondern er war gehorsam bis zum Ende. Und er hat uns Verheißungen gegeben, schriftlich. Wir haben das Wort Gottes hier in unseren Händen. Wir können so viele Verheißungen aus diesem Wort entnehmen, wo wir für jeden Tag uns, jemand hat mal gesagt, es gibt mindestens 365 Verheißungen in der Bibel, für jeden Tag eine. Also wenn wir jeden Tag eine Verheißung nehmen für uns und die leben, dann dürfen wir doch keine Probleme mehr haben. Zweifel muss aber auch richtig justiert werden. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer den Markus zu solchen Dingen einstelle. Markus, darf ich dich mal bitten, nach vorne zu kommen? Keine Angst, es ist nicht schlimm. Ich werde dir nichts tun. Lediglich, wenn du eine Hand vor dein Auge halten würdest. Am besten das, eine Hand, die andere hast du frei. Ich habe hier eine Münze. Siehst du die Münze?
Jawohl.
Okay, jetzt werde ich eins tun. Ich werde immer näher kommen. Und was siehst du jetzt?
Gute Frage.
Ich will nur wissen, siehst du durch oder siehst du nur die Münze?
Ich sehe nur die Münze.
Okay. Danke, Markus. Du darfst dich wieder... Hast alles richtig gemacht? Zweifel muss richtig justiert werden. Ein Zweifel, der zu weit weg ist, den nehmen wir kaum noch wahr. Ein Zweifel und Sorgen, die wir direkt vor den Augen haben, macht es so weit, dass wir nur noch das Problem, nur noch den Zweifel sehen. Das heißt, wir müssen Gott darum bitten, dass er uns diese Münze, die zweifellos da ist, die Sorgen, die zweifellos da sind, im richtigen Weg und im richtigen Maß zu justieren, dass man sie einerseits nicht übersieht, nicht überbewertet und andererseits gar nicht mehr sieht. Man kann auch Zweifel verdrängen und trotzdem fressen sie an deiner Seele. Man kann auch Zweifel so nah dran lassen, dass man nur noch den Zweifel sieht und aus einer Maus einen Elefanten macht. Zweifel muss richtig justiert werden. Und das hat Jesus gemacht, selbst da, wo er es an sich selber vielleicht gelitten hat. Er hat den Zweifel im Maß mit Gott richtig justiert. Ich habe hier ein kleines Bild und das hat mir meine Frau mal zukommen lassen. Es ist genau das, was so unser Leben ausmacht. Das ist in Englisch geschrieben, die Sätze, ich übersetze es euch mal. Hier haben wir einerseits ein kleines Mädchen. Ihr seht, wo sie den Kopf hinrichtet. Sie traut sich nicht, Jesus anzugucken. Also das, die größere Figur soll Jesus darstellen. Sie hat den Kopf gesenkt, hat in den Händen einen kleinen Teddybären. Und Gott streckt, oder Jesus hier jetzt in diesem Fall, streckt ihr die Hand entgegen und sagt, just trust me, I have better for you. Vertrau mir einfach, ich habe etwas Besseres für dich. Und ihr seht schon, was er hinter sich hält. Einen noch größeren, dreimal so großen Teddybären. Aber das Mädchen sagt, aber ich habe ihn doch so lieb, ihren kleinen Teddybären. Aber das ist doch genau dieses, wie wir uns im Alltag verhalten. Wir meinen immer, wenn wir uns etwas nehmen lassen, dass Gott etwas von uns fordert oder einfordert oder dass er uns etwas Schlechteres gibt. Ich habe ihn ja doch so lieb. Statt dass wir bereit wären, ihn loszulassen, diesen Teddybären, und das viel, viel größere Geschenk von Gott zu bekommen. Das hat mich getroffen. Einerseits diese Art und Weise, weil ich mich da drin wiedererkenne. Gott möchte jeden Tag mehr geben, als du in deinen Händen hältst. Und wir achten es als immer als Verlust. Es ist nicht immer einfach. Aber wir sollten lernen, den kleinen Teddybären, diese Bereitschaft zu haben, den kleinen Teddybären gegenüber einem großen einzutauschen. Das möchte Jesus, dieses Vertrauen, dass wenn ich etwas loslasse, dass er mich nicht damit enttäuscht und mir einen Stein oder eine Schlange gibt, sondern etwas viel Schöneres und viel Besseres. Wenn wir es auch momentan nicht verstehen. Ich möchte euch ein Lied zum Schluss und dann habe ich noch zwei Sätze zu sagen. Jan-Josef Liefers, ich weiß nicht, den einen oder anderen kennt ihn, ist ein Schauspieler, der meistens sonntagsabend im Tatort zu sehen ist. Der hat eine Band, Radio Doria heißt die, warum, frag mich, weiß es nicht. Und er hat ein Lied geschrieben, Jeder meiner Fehler. Es ist kein christliches Lied. Ich nehme an, das ist irgendwie so in einer Beziehung zwischen Mann und Frau heraus gedacht, aber ich finde es immer wieder toll und das hat auch Luther und haben auch die alten Altvordern immer wieder gemacht, dass sie ein Lied, das gut war, vom Text, vom Inhalt umgedeutet haben auf christlichen Glauben. Dauert 3 Minuten, jeder meiner Fehler. Und ich frage euch nachher, wenn es fertig ist, ich werde ein Wort ändern und ihr sagt mir welches. Jetzt. Dankeschön. Es ist ein tolles Lied. Jeder meiner Fehler. Und keiner von uns kann sagen, er hat keine. Ich habe die letzten Sätze, die letzte Strophe hier euch nochmal aufgeschrieben. Welches Wort würde ich ersetzen? Jeder meiner Zweifel. jeder meiner Zweifel. Und Gott macht hier nicht ein Ende. Jesus macht nicht hier ein Ende. Jeder meiner Zweifel brachte mich zu dir zurück. Selbst Zweifel lässt Gott in unserem Leben zu, aber als Chance. Als Chance auch wieder zurückzukommen und Jesus dieses Vertrauen entgegenzubringen. Zweifel, ein treuer, aber unangenehmer Begleiter. Ja, sorry, Fehler von mir, wenn der Zweifel an der Seele nagt. Der zweite Punkt war, der Zweifel, das Urproblem des Menschen. Und der dritte Punkt, Zweifel kann zum Vertrauen werden. Vertrauen müssen wir wieder lernen. Vertrauen müssen wir wieder investieren, ineinander, in mich selbst. Und ich würde gerne zum Abschluss dieser Predigt einen Psalm miteinander beten, den ihr alle kennt. Den wir als eine Antwort auf das, ja, Gott will eine Antwort des Vertrauens von uns, von euch, von mir. Und eben diesen Psalm, da haben wir alle schon miteinander gebetet, auch von hier. Aber ich denke, es ist kein besserer Vertrauenspsalm, den wir aussprechen können, um Gott unseren Vertrauen neu zu geben. Seht es mal von diesem Blickpunkt her, dass wir dieses Vertrauen neu wieder lernen müssen, Gott neu wieder geben müssen, ihm vertrauen, diese Puppe loszulassen und dann zu erwarten, was Gott in unser Leben hineinlegt. Ich würde euch bitten, aufzustehen, dass wir miteinander diesen Psalm gemeinsam beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen.